Sie hören Podcast Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Hier mit einem Extra. Es hat den Titel Natur als Quelle der Freiheit. Georg Forster, Ansichten vom Niederrhein. Es war der Dummheit und der Ignoranz unserer Lehrer geschuldet, dass wir in der Schulzeit unserer Generation, die Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre Abitur machte, kein Wort, noch nicht einmal den Namen jenes Mannes gehört hatten, der 1772 mit Captain Cook die Welt umrundet hatte. Da war er gerade mal 17. Der mit seinen verständnisvollen, schon vor 250 Jahren, ganz ohne eurozentristische, ohne imperiale und rassistische Beschreibungen fremder Völker die Ethnologie begründet hat. Der als Naturwissenschaftler Länder und Meere, Tiere und Pflanzen erstmals beschrieb und zum Wegbegleiter, Freund und Inspirator der Humboldts wurde. Der mit den lebendigen, anschaulichen und bildstarken Beschreibungen seines Stils die moderne Reiseliteratur begründet hat. Der 1792 maßgeblich an der Gründung der Mainzer Republik beteiligt und Vizepräsident der provisorischen Verwaltung war. Der als Abgeordneter des ersten demokratischen Parlaments in Deutschland nach Paris reiste, um die Angliederung der ersten deutschen Republik an das Frankreich der Französischen Revolution zu betreiben. Der bis zu seinem frühen Tod 1794 in Paris überzeugter Jakobiner und Revolutionär blieb. Ach so, daher wehte der Wind, weshalb er in der BRD nicht auf den Lehrplänen stand und erst ab Mitte der 70er Jahre ganz langsam wiederentdeckt wurde. Im Frühjahr 1790, also vor 235 Jahren, unternahm Georg Forster mit dem jungen Alexander Humboldt eine große Reise, die ihn ins Rheinland, nach Holland, England und Paris führte. 1794 erschien das dreibändige Werk über diese Reise unter dem Titel Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich im April, Mai und Juni 1790. Daraus lese ich Ihnen die Passagen vor, die im heutigen Rheinland-Pfalz spielen. Georg Forster, Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich. Im April, Mai und Junius 1790. Erstens, Boppard, den 24. März. Ich war eben im Begriff, unserer Philosophie eine Lobrede zu halten, als mir einfiel, dass im Grunde wenig dazu gehört, sich in ein Schicksal zu finden, welches deinem Reisenden noch Federtinte und Papier gestattet. Behaglicher wäre es allerdings gewesen, dir alles, was ich jetzt auf dem Herzen habe, aus Koblenz und in der angenehmen Erwartung einer süßen Nachtruhe zu sagen. Dafür aber sind Abenteuer so interessant. Ein gewöhnlicher Reisender hätte das Ziel seiner Tagesfahrt erreicht. Wir sind 3 Stunden Weges diesseits desselben geblieben. Es war einmal Verhängnis, dass es uns heute anders gehen sollte, als wir erwartet hatten. Statt des herrlichen gestrigen Sonnenscheins, mit dessen Fortdauer wir uns schmeichelten, behielten wir einen grauen Tag, dessen minder glänzende Eigenschaften aber, genau wie man in Romanen und Erziehungsschriften lehrt, das Nützliche ersetzte. Denn weil der Zauber einer schönen Beleuchtung wegfiel und der bekannten Gegend keine Neuheit verleihen konnte, so blieb uns manche Stunde zur Beschäftigung übrig. Auf der Fahrt durch das Rheingau habe ich, verzeih es mir, der Nationalstolz meiner Landsleute, eine Reise nach Borneo gelesen und meine Fantasie an jenen glühenden Farben und jenem gewaltigen Pflanzenwuchs des heißen Erdstrichs, wovon die winterliche Gegend hier nichts hatte, gewärmt und gelabt. Der Weinbau gibt wegen der krüppelhaften Figur der Reben einer jeden Landschaft etwas Kleinliches. Die dürren Stöcke, die jetzt von Laub entblößt und immer steif in Reih und Glied geordnet sind, bilden eine stachliche Oberfläche, deren nüchterne Regelmäßigkeit dem Auge nicht wohltut. Hier und dort sahen wir indes doch ein Mandel- und ein Pfirsichbäumchen und manchen Frühkirschenstamm mit Blütenschnee, weiß oder rötlich überschüttet. Ja, selbst in dem engeren Teile des Rheinlaufs zwischen den Bergklüften hing oft an den kahlen, durch die Rebenstöcke verunzierten Felswänden und Terrassen ein solches Kind des Frühlings, das schöne Hoffnungen auf die Zukunft in uns weckte. Nicht immer also träumten wir uns in den ewigen Sommer der Palmenländer. Wir saßen stundenlang auf dem Verdeck und blickten in die grüne, jetzt bei dem niedrigen Wasser wirklich erquickend grüne Welle des Rheins. Wir weideten uns an dem reichen, mit aneinanderhängenden Städten besäten Rebengestade, an dem aus der Ferne her einladenden Gebäude der Propstei Johannisberg, an dem Anblick des romantischen Mäuseturms und der am Felsen ihm gegenüber hangenden Warte. Die Berge des Niederwalds warfen einen tiefen Schatten auf das ebene, spiegelhelle Becken des Flusses, und in diesem Schatten ragte, durch einen zufälligen Sonnenblick erleuchtet, Hattos Turm weiß hervor, und die Klippen, an denen der Strom hinunterrauscht, brachen ihn malerisch schön. Die Nahe mit ihrer kühnen Brücke und der Burg an ihrem Ufer glitt sanft an den Mauern von Bingen hinab, und die mächtigeren Fluten des Rheins stürzten ihrer Umarmung entgegen. Wunderbar hat sich der Rhein zwischen den engen Tälern einen Weg gebahnt. Kaum begreift man auf den ersten Blick, warum er hier bei Bingen lieber zwischen die Felswände von Schiefer sich drängte, als sich in die flachere Gegend nach Kreuznach hin ergoss. Allein bald wird man bei genauerer Untersuchung inne, dass in dieser Richtung die ganze Fläche allmählich steigt und wahrer Abhang eines Berges ist. Wenn es demnach überhaupt dem Naturforscher ziemt, aus dem vorhandenen Wirklichen auf das vergangene Mögliche zu schließen, so scheint es denkbar, dass einst die Gewässer des Rheins vor Bingen, durch die Gebirgswände gestaucht und aufgehalten, erst hoch anschwellen, die ganze flache Gegend überschwemmen, bis über das Niveau der Felsen des Binger Lochs anwachsen und dann unaufhaltsam in der Richtung, die der Fluss noch jetzt nimmt, sich nordwärts darüber hinstürzen mussten. Allmählich wühlte sich das Wasser tiefer in das Felsenbett und die flachere Gegend trat wieder aus demselben hervor. Dies vorausgesetzt, war vielleicht das Rheingau, ein Teil der Pfalz und der Bezirk um Mainz bis nach Oppenheim und Darmstadt einst ein Landsee, bis jener Damm des Binger Felsentals überwältigt ward und der Strom einen Abfluss hatte. Der stärkere Wein, den das Rheingau hervorbringt, wächst nicht mehr jenseits der Enge von Bingen. Die Richtung des Flusses von morgen gegen Abend durch das ganze Rheingau gibt den dortigen Rebenhügeln die beste Lage gegen den Strahl der mittäglichen Sonne. und die Gestalt des östlichen Gebirges, das auf seiner Oberfläche beinahe ganz eben ist, trägt vieles zur vorzüglichen Wärme dieses von der Natur begünstigten Tales bei. Der Nord- und der Ostwind stürzen sich, wenn sie über jene erhabene Fläche herstreichen und an den Rand derselben kommen, nicht geradezu hinab, sondern äußern ihre meiste Kraft erst auf der entgegengesetzten Seite des Flusses. Das Tal unmittelbar unter dem Berge berühren sie kaum. Was für Einfluss die mineralischen Bestandteile des Erdreichs und die Verschiedenheit der Gebirgslager auf die Eigenschaften des Weins haben können, ist noch nicht entschieden. Je weniger man über diesen Punkt weiß und bestimmt wissen kann, desto weiter treibt die grübelnde Hypothesensucht ihr Spiel damit. Hier darf sie sich keck auf ihre empirische Weisheit berufen. Denn sie kann sich vor Widerlegungen wenigstens so lange sicherstellen, als man nicht Erfahrung gegen Erfahrung aufzuweisen hat. So viel ist indessen immer an der Sache, dass, wo alle übrigen Umstände völlig gleich sind und nun doch eine Verschiedenheit im Erzeugnis bemerklich wird, die Ursache davon in der Beschaffenheit des Bodens gesucht werden muss. Bekanntlich entspringen auf jenem östlichen Gebirge mehrere, zum Teil heiße Quellen, von denen einige Schwefel, andere Vitriolsäure und Eisen enthalten. Man hat mich auch versichern wollen, dass ein Kohlenflöz sich unter dem Hügel von Hochheim erstreckte und dem dort wachsenden vortrefflichen Weiner der Domdechanei seinen berühmten edlen Geschmack und sein Feuer gebe. Ich erinnere mich hierbei, dass der Schnee am Gehänge dieses Rebenhügels gegen Mainz eher als vor dem entgegengesetzten Tore schmilzt. Der Unterschied war mir und den anderen oft in wenigen hundert Schritten so auffallend, dass sogar die Lufttemperatur unter völlig gleichen Umständen dem Gefühle merklich verschieden vorkam. So wie man das abendliche Tor von Hochheim verlässt, um nach Mainz zu gehen, glaubt man, in einem milderen Klima zu sein. Ich würde freilich diesen Unterschied dem Winde zuschreiben, der auf der Ebene von dem Altkönig her frei und ohne Widerstand hinstürmen und die Kälte der oberen Luftregionen herunterführen oder besser die zum Gefrieren erforderliche schnelle Verdunstung befördern kann. Allein andere schreiben die wärmere Temperatur des Weinbergs den darunterliegenden Kohlen zu. Wahr ist es, eine Kohle, wie überhaupt jeder Brennstoff, fühlt sich unter einerlei Umständen viel wärmer an als ein Stück Kalkstein oder Schiefer. Und dieses Gefühl beweist, dass wirklich aus der Kohle in den berührenden Körper mehr Wärmeteilchen übergehen. Nicht minder gewiss ist es auch, dass die brennbaren Mineralien bei einer gewissen Lufttemperatur unaufhörlich wärmer ausströmen. Wie wenn der Weinstock besonders vor anderen Gewächsen organisiert wäre, von dieser Ausdünstung begünstigt zu werden. Das Beste zur Vergeistigung des Traubensaftes tut zwar die Sonne. Ihr Licht, das von den schwammigen Früchten eingesogen und in ihrer Flüssigkeit fixiert wird, würzt und versüßt die Beere. Daher bleiben nach unserer Weine gegen die griechischen, italienischen, spanischen, ja sogar gegen die ungarischen und französischen so herbe, dass sie bei den Ausländern und dem Frauenzimmer wenig Beifall finden. Für die Nacktheit des verengten Rheinufers unterhalb Bingen erhält der Landschaftskenner keine Entschädigung. Die Hügel zu beiden Seiten haben nicht jene stolze, imposante Höhe, die den Beobachter mit einem mächtigen Eindruck verstummen heißt. Ihre Einförmigkeit ermüdet endlich. Und wenngleich die Spuren von künstlichem Anbau an ihrem jähen Gehänge zuweilen einen verwegenen Fleiß verraten, so erwecken sie doch immer auch die Vorstellung von kindischer Kleinfügigkeit. Das Gemäuer verfallener Ritterfesten ist eine prachtvolle Verzierung dieser Szene. Allein es liegt dem Geschmack ihrer Bauart eine gewisse Ähnlichkeit mit den verwitterten Felsspitzen, wobei man den so unentbehrlichen Kontrast der Formen sehr vermisst. Nicht auf dem breiten Rücken eines mit heiligen Eichen oder Buchen umschatteten Berges, am jähen Sturz, der über eine Tiefe voll wallender Saaten und friedlicher Dörfer den Blick bis in die blaue Ferne des hügeligten Horizonts hinwegleiten lässt? Nein, im engen Felstal von höheren Bergrücken umschlossen und wie ein Schwalbennest zwischen ein paar schroffen Spitzen klebend. Ängstlich hängt hier so mancher zertrümmerte, verlassene Wohnsitz der adlichen Räuber, die einst das Schrecken des Schiffenden waren. Einige Stellen sind wild genug, um eine finstere Fantasie mit Orkusbildern zu nähren. Und selbst die Lage der Städtchen, die eingeengt sind zwischen den senkrechten Wänden des Schiefergebirges und dem Bette des furchtbaren Flusses. Furchtbar wird er, wenn er von geschmolzenem Alpenschnee oder von anhaltenden Regengüssen anschwillt, ist melancholisch und schauderhaft. In diesem engeren, öderen Teile des Rheintals herrscht ein auffallender Mangel an Industrie. Der Boden ist den Einwohnern allerdings nicht günstig, da sie auf den Anbau eines einzigen, noch dazu so ungewissen Produktes wie den Wein einschränkt. Aber auch in ergiebigeren Gegenden bleibt der Weinbauer ein ärgerliches Beispiel von Indolenz und daraus entspringender Verderbtheit des moralischen Charakters. Der Weinbau beschäftigt ihn nur wenige Tage im Jahr auf eine anstrengende Art, bei dem jeden, dem Beschneiden der Reben und so weiter, gewöhnt er sich an den Müßiggang und innerhalb seiner Wände treibt er selten ein Gewerbe, welches ihm ein sicheres Brot gewähren könnte. 6 Jahre behilft er sich kümmerlich oder antizipiert den Kaufpreis der endlich zu hoffenden glücklichen Weinlese, die gewöhnlich doch alle 7 oder 8 Jahre einmal zu geraten pflegt. Und ist nun der Wein endlich trinkbar und in Menge vorhanden, so schwelgt er eine Zeit lang von dem Gewinne, der ihm nach Abzug der erhaltenen Vorschüsse übrig bleibt, und ist im folgenden Jahr ein Bettler wie vorher. Ich weiß, es gibt einen Gesichtspunkt, in welchem man diese Lebensart verhältnismäßig glücklich nennen kann. Wenngleich der Weinbauer nichts erübrigt, so lebt er doch sorglos, in der Hoffnung auf das gute Jahr, welches ihm immer wieder aufhilft. Allein wenn man so resoniert, bringt man die Herabwürdigung der Sittlichkeit dieses Bauern nicht in Rechnung, die eine unausbleibliche Folge seiner unsicheren Subsistenz ist. Man rechnet, dass die guten Weinländer sich, ein Jahr ins andere gerechnet, zu 7 bis 8% rentieren, des Misswachses unbeschadet. Es wäre nur noch die Frage übrig, ob dieser Gewinn der Gutsbesitzer den Staat für die hingeopferte Moralität seiner Glieder hinlänglich entschädigen kann. Der ungewöhnlich niedrige Stand des Rheinwassers war schuld, dass unsere Yacht nur langsam hinunterfuhr. Erst um 8 Uhr abends erreichten wir Boppard. beim Mondlicht, das den ganzen Gebirgskessel angenehm erleuchtete. Wir eilten dem besten Wirtshause zu, allein hier fanden wir alle Zimmer besetzt. In einem zweiten sahen wir alle Fenster eingeworfen. Von dem dritten schreckte uns die Schilderung der darin herrschenden Unreinlichkeit zurück. Also mussten wir auf gut Glück im vierten einkehren und uns an einer kalten Kammer und einem gemeinschaftlichen Lager genügen lassen. Hier wärmten wir uns jetzt beim Schreiben mit einem russischen Tee und preisen die gütige Vorsorge, die uns damit beschenkte. Ohne ihn dabten wir in dieser Amazonenstadt, wo noch vor wenigen Tagen 300 Mann Exekutionstruppen den Mut der Weiber dämpfen mussten, die sich gegen eine missverstandene Verordnung aufgelehnt und einigen Soldaten blutige Köpfe geschlagen hatten. Die militärische Gewalt hat jetzt die Oberhand über das schöne Geschlecht. Das, nach einem paar Gestalten, die an uns diesen Abend vorüberschwebten, zu urteilen, für ganz andere Kriege gebildet zu sein scheint. Ein für allemal bitte ich jetzt um deine Nachsicht, wenn ich künftig auf Abschweifungen gerate oder nicht so zierlich wie ein Gelehrter, der auf seinem Studierzimmer reiset, frisch nach der Tat, nur auch von der Spannung des Beobachters ermüdet, erzähle. So dürftig und desultorisch aber dieser erste Reisebericht ausgefallen ist, verspreche ich mir gleichwohl einen Rückblick auf das etwannige Verdienst, welches ihm unsere unbequeme Lage geben kann. Wir schreiben hier bei einem Lichte, welches von Zeit zu Zeit Funken sprüht und nach jeder solchen Anstrengung dermaßen erschöpft ist, dass uns kaum Hellung genug übrig bleibt, unsere Schriftzüge zu erkennen. Kein lebhafteres Bild von unserem eigenen Zustande nach einer 13-stündigen Wasserfahrt könnte ich dir jetzt ersinnen. Nach jedem Bemühen, einen Gedanken zu Papier zu bringen, verengt sich der Raum zwischen unseren Augenlidern und ein Nebelflor umhüllt das ewige Lämpchen des inneren Sinnes. 2. Andernach. An einem milden Sommermorgen bei Sonnenaufgang müsste es köstlich sein, sich mitten auf dem See zu befinden, den der Rhein bei Boppard, weil er ringsum von hohen Gebirgen eingeschlossen ist, zu bilden scheint. Denn ungeachtet der feuchten Kälte, womit uns der Ostwind die aufsteigende Nebel entgegenwehte, konnten wir uns doch nicht entschließen, in unserer Kajüte zu bleiben. Die schön gewölbten Berggipfel erheben sich hier mit reichlicher Waldung, welche das Malerische der Gegend, sobald sie mit frischem Laube geschmückt sein wird, um vieles erhöhen muss. Die Nähe von Koblenz rief uns bald zum zweiten Mal hervor. Hier öffnet sich ein Reichtum der Natur und der Verzierung, den das Ufer des Rheins seit der Gegend, wo der Fluss die Schweiz verlässt, nirgends zeigt. Schöne Formen von Gebirgsrücken, Baumgruppen und Gebäuden wechseln hier miteinander ab. Die Hügel tragen eine dichte Krone von Wäldern. Das neue kurfürstliche Schloss prangt am Ufer, und der Ehrenbreitstein hängt herrlich und erhaben auf dem jenseitigen Gebirge. Beleuchtung wäre hier wieder ein willkommenes Geschenk gewesen. Allein auch heute ward uns diese Spende versagt. Unser Morgenhimmel war mit dünnem, grauem Gewölk durchstreift und uns dämmerte nur ein halbes Licht. Wir erstiegen den Ehrenbreitstein. Nicht die unwichtige Kostbarkeit dieser Festung, nicht der Vogel Greif, jene ungeheure Kanone, die eine Kugel von 160 Pfunden bis nach Andernach schießen soll, aber doch wohl nie geschossen hat. Nicht alle Mörser, Haubitzen, Feldschlangen, 12 und 24 Pfünder, lange gezogene Röhre, Kartätschen, Büchsen, Graupen und was sonst im Zeughause oder auf den Wellen zu bewundern ist. Nicht die weite Aussicht vom höchsten Gipfel des Berges, wo Koblenz mit dem Rhein und der Mosel landkartenähnlich unter den Füßen liegt. Nichts von alledem konnte mich für den abscheulichen Eindruck entschädigen, den die Gefangenen dort auf mich machten, als sie mit ihren Ketten rasselten und zu ihren räucherischen Gitterstäben hinaus seinen Löffel streckten, um dem Mitleidenden der Vorübergehenden ein Almosen abzugewinnen. Wäre es nicht billig, fiel mir dabei aufs Herz, dass ein jeder, der Menschen zum Gefängnis verurteilt, wenigstens einen Tag im Jahre mit eigenen Ohren ihr Gewinsel, ihre himmelsstürmende Klage vernehmen müsste, damit ihn nicht der tote Buchstabe des Gesetzes, sondern eigenes Gefühl und lebendiges Gewissen von der Rechtmäßigkeit seiner Urteile überzeugte? Wir bedauern den unsittlichen Menschen, wenn die Natur ihn straft und physisches Übel über ihn verhängt. Wir suchen, sein Leid zu mildern und ihn von seinen Schmerzen zu befreien. Warum darf nicht Mitleid den Elenden erquicken, dessen Unsittlichkeit den Arm der beleidigten Bürgerordnung reizte? Ist der Verlust der Freiheit kein hinreichendes Sühneopfer? Und fordert die strenge Gerechtigkeit noch die Marter des Eingekerkerten? Mich dünkt, die Abschaffung der Todesstrafen hat uns nur noch grausamer gemacht. Ich will hier nicht untersuchen, ob ein Mensch befugt sein könne, einem anderen das Leben zu nehmen. Aber wenn es Güter gibt, die unantastbar und allen heilig sein sollen, so ist das Leben gewiss nicht das Einzige, welches unter diese Rubrik gehört. Auch diejenigen Zwecke des Lebens gehören hierher, ohne welche der Mensch seinen Rang auf der Leiter der Wesen nicht behaupten kann, ohne welche er Mensch zu sein aufhören muss. Die Freiheit der Person ist unstreitig ein solches, von der Bestimmung des Menschen unzertrennliches und folglich unveräußerliches Gut. Wenn also der bürgerliche Vertrag ein so schreckliches Übel wie die gewaltsame Beraubung eines unveräußerlichen Gutes über einen Menschen um die Sicherheit aller Willen verhängen muss, so bleibt zu entscheiden übrig, ob es nicht zwecklose Grausamkeit sei, das Leben durch ewige Gefängnisstrafe in fortwährende Qual zu verwandeln. Wobei es schlechterdings zu keiner anderen Absicht als zum Leiden erhalten wird, anstatt es durch ein Todesurteil auf einmal zu enden. Die fromme Täuschung, die man sich zu machen pflegt, als ob ein Delinquent während seiner lebenslänglichen Gefangenschaft Zeit gewönne, in sich zu gehen, eine sittliche Besserung anzufangen, sich durch seine Reue mit Gott zu versöhnen und für ein künftiges Leben zu bereiten, würde schnell verschwinden, wenn man sich die Mühe gebe, die Erfahrung, um Rat zu fragen, ob dergleichen Bekehrungen die gewöhnlichen Folgen der ewigen Marter sind. Die finsteren, modernden Gewölbe der Gefängnisse und die Ruderbänke der Galeeren würden, wie ich fürchte, hierüber schauderhafte Wahrheiten verraten, wenn man auch nicht durch richtiges Nachdenken geleitet, schon im Voraus überzeugt werden könnte, dass die Bekehrung im Kerker zwecklos sein müsse, weil sie unfruchtbar bleibt, und dass ein Augenblick wahrer Reue so viel wert sei, als ein in Tränen und Büßungen hingeschmachtetes halbes Jahrhundert. Allein die Furcht vor dem Tode, die nur durch eine der Würde des Menschen angemessene Erziehung gemildert und in Schranken gehalten wird, lehrt den Richter, das Leben in immerwährender Gefangenschaft als eine Begnadigung schenken und den Verbrecher es unter dieser Bedingung dankbar hinnehmen. Auch hier wirkt also die Furcht, wie sie sonst immer zu wirken pflegt. Sie macht grausam und niederträchtig. Doch den Gesetzen will ich hierin weniger Schuld beimessen als der allgemeinen Stimmung des Menschengeschlechts. Solange es Menschen gibt, die das Leben ohne Freiheit, an der Kette und im Kerker noch für ein Gut achten können, solange bedauere ich den Richter, der vielleicht nicht weiß, welch ein schreckliches Geschenk er dem unglücklichen Verbrecher mit der Verlängerung eines elenden Lebens macht. Aber verdenken kann ich es ihm nicht, dass er sich von dem Geiste seines Zeitalters hinreißen lässt. Unter den Merkwürdigkeiten des Ehrenbreitsteins zeigte man uns auch das ungenähte Kleid des Heilands. Der ungeziemte Scherz, den ein unvorsichtiger Zuschauer sich darüber erlaubte, erregte bei einem unserer Führer solchen Abscheu, dass er seine heftigen Äußerungen nicht ohne ein krampfhaftes Zucken unterdrücken konnte. War es echte Frömmigkeit? War es der verzeihliche Aberglaube des Pöbels, was diese Wirkung hervorbrachte? Ich vermute diesmal keines von beiden. Es gibt Menschen, deren Seele die Vorstellung eines schuldigen Respekts so ganz erfüllt, dass sie bei einer Spötterei über den geschmacklosen Galarock eines Ministers genau dieselbe Angst empfinden würden. Das war Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Hier mit einem Extra aus den Ansichten vom Niederrhein über die Reise, die Georg Forster 1790 mit Alexander von Humboldt unternahm und die er später in einem dreibändigen Reisebericht publizierte. Ich hoffe, Georg Forsters vor 235 Jahren entstandene, lebendige, kenntnisreiche und im Gegensatz zu späteren Ergüssen ganz unverkitschte, realistische Betrachtungen haben Sie ebenso amüsiert wie mich. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Am Mikrofon war Theo Schneider.